Ja, Alex hat ja schon gesagt, heute geht es um Streit. Wollen wir uns mal ordentlich streiten? Wer hat sich in letzter Zeit mal gestritten? Kommt vor, ne? Und die anderen haben sich noch nie gestritten? Doch, ne? Kommt immer mal wieder vor, genau. Ja, genau. Und wir sind ja mit dem Heiligen Geist auf der Spur, das ist mein Predigtthema. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns helfen kann. Wir haben eben schon zwei Zeugnisse gehört, wie der Heilige Geist wirken kann. So ganz normal im Alltag, nicht irgendwie sonst irgendwie spektakulär, sondern ganz normal im Alltag. Und das ist genau so ein Thema, was im Grunde im normalen Alltag immer wieder vorkommt. Auch wenn das hier ein sehr spezielles Thema ist. Ich fange mal mit einer Geschichte an. Ein kleiner Junge kam eines Tages von der Schule nach Hause und fragte seine Mutter: Mama, wie fangen eigentlich Kriege an? Sie antwortete: Nun, wenn du vom letzten Krieg sprichst, der fing an, als Deutschland Belgien angriff. Der Vater, der bis dahin in der Abendzeitung vertieft gewesen war, hob seinen Kopf und sagte: Nein, mein Junge, es war nicht Belgien. Es fing damit an, dass Deutschland Polen angriff. Aber die Mutter bestand darauf: Nein, ich bin mir ganz sicher, dass ich mich recht erinnere, es war Belgien. Was verstehst du denn davon? Verbesserte sie der Vater. Du warst ja gar nicht auf der höheren Schule. Aber ich bin zur höheren Schule gegangen und da haben wir das Thema behandelt. Und ich sage dir, der Krieg fing an, als die Deutschen Polen angriffen. Und es dauerte gar nicht lange und die beiden Eltern stritten sich heftig. Bald brüllten sie sich gegenseitig an. Da zupfte der kleine Junge seine Mutter. Sie aber herrschte ihn an. Was willst du denn? Er sagte: Das reicht mir schon, Mama. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie Kriege anfangen. Ja, es lässt tief blicken. Streit kommt in den besten Familien vor. Und sogar bei Christen soll das vorkommen. Wir blicken mal ein bisschen weiter zurück. Wir haben letzten Sonntag gehört, wie die erste Gemeinde in Jerusalem ein Herz und eine Seele war. Also richtig eins, sie haben sich geliebt, sie haben einander vertraut. Sie haben sogar tatsächlich ihren ganzen Besitz verkauft und geteilt. Und trotzdem kam es auch da zum Streit. Ich habe das mal kurz erwähnt, bei der Verteilung von Essen wurden manche Witwen übersehen und da kam es zum Streit. Der wurde schnell beigelegt, kein Problem. Und die nächste große Auseinandersetzung, die kam erst ein paar Jahre später. Inzwischen war Verfolgung immer stärker geworden und Christen mussten aus Jerusalem fliehen. Sie flohen in die nächsten Provinzen, die umliegenden Landteile, aber nicht nur da, auch da wurden sie weiter verfolgt und dann flohen sie selbst aus Israel in die benachbarten Länder. Und überall, wo sie hinkamen, verkündigten sie das Evangelium. Sie waren voll davon, ja, dass sie Jesus erlebt haben und dass sie Jesus im Leben erlebt hatten und davon erzählten sie. Und deswegen entstanden überall neue Gemeinden. Und die erste bedeutende Gemeinde außerhalb von Israel entstand in Syrien, in Antiochia. Dort kamen viele, viele eben halt auch Nichtjuden zusammen und hatten Gemeinschaft, feierten Gottesdienste. Genau, erste Gemeinde. Dort wurden übrigens die Christen zum ersten Mal Christen genannt. Vorher gab es keinen extra Ausdruck für sie. Aber in dieser Gemeinde in Antiochia, da kamen Christen aus Jerusalem und da kam es zum ersten Streit. Und das lese ich mal, Apostelgeschichte 15, 1 und 2. Da kamen einige Leute aus Judäa nach Antiochia und erklärten den Brüdern in der Gemeinde: Wenn ihr euch nicht nach mosaischem Brauch beschneiden lasst, könnt ihr nicht gerettet werden. Paulus und Barnabas bestritten das energisch und hatten deshalb eine heftige Auseinandersetzung mit ihm. Schließlich wurden Paulus und Barnabas zusammen mit einigen anderen aus der Gemeinde beauftragt, zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem zu reisen, um diese Streitfrage zu klären. Worum geht's dabei? Das Gesetz des Mose. Das schrieb vor, dass jeder Jude, wenn er geboren wurde, innerhalb von 7 Tagen beschnitten werden musste, an der Vorhaut. Und das machte ihn zum Juden. Ja, alle Juden sind an der Vorhaut, also alle Männlichen natürlich, sind an der Vorhaut beschnitten. Das war für sie ganz normal. Das war, das gehörte dazu, um zu den Juden zu gehören. Jahrhundertelang haben sie diesen Brauch bzw. diese Praxis durchgeführt. Und als dann Jesus kam und das Evangelium verkündigt hatte, sie mit Gott versöhnt hatte und sie sich Jesus angeschlossen hatten, da behielten sie das aber bei. Das war, Jesus hatte auch nichts dagegen gesagt, ja? So, also behielten sie das bei. Und das gehörte für sie ganz normal dazu. Sie lebten jetzt mit Jesus, aber sie hielten sich immer noch an dieses Gesetz. Aber inzwischen waren viele Nicht-Juden zum Glauben gekommen. Und da kam diese Frage, müssen die Nicht-Juden sich denn auch beschneiden lassen? Und die Juden waren davon überzeugt, natürlich, ja, das geht doch nur weiter. Ja, wir sind das jüdische Volk und auch wenn wir zu Christus kommen, muss beschnitten werden. Und alle die weiter zu Jesus kommen, die müssen auch beschnitten werden. Und da gab es Streit, da gab es diese Auseinandersetzung. Und dann zofften sie sich. So, kennen wir das irgendwie von uns? Manche Dinge, die wir schon jahrelang immer wieder praktiziert haben, die Art und Weise, wie wir das praktizieren, das haben wir schon immer so gemacht. Das hat Gott uns gesagt, so ist das richtig, also machen wir das auch so. Das kennt man übrigens nicht nur bei Christen so. Ich bin ja Handwerker, ich bin Tischler und da hieß das auch schon immer so, das haben wir, der Tepp wie Jimmer so mockt. Das ist plattdeutsch, heißt so, das haben wir schon immer so gemacht. Warum sollen wir das jetzt ändern? Immer diesen neumodischen Krams. Das haben wir schon immer so gemacht. Ist das Neue deswegen schlechter? Ja. Also, Paulus und Barnabas hatten eine ganz andere Sicht. Sie waren viel mit denen zusammen, die man Heiden nennt. Heiden waren schlichtweg nicht Juden. Man kennt dieses Wort Heide eigentlich immer als nichtgläubig, also nicht Christ, aber gemeint sind da mit alle die, die keine Juden sind. Und das sind immer die meisten hier auf der Erde. So, die hatten also ganz viel mit denen zu tun, die nicht Juden waren. Und die haben sich zum Glauben geführt. Und sie waren überzeugt, so von ihrem Bibelstudium her, dass diese Menschen nicht beschnitten werden sollen. Und deswegen zofften sie sich mit denen, die da anderer Meinung war. So. Für uns ist unser Glaubenshintergrund die Wahrheit. Da, wo wir herkommen, da, wo wir unterrichtet worden sind, da, wo wir geschult, da, wo wir gelehrt worden sind, das ist für uns die Wahrheit. Und wir hinterfragen die nicht, in der Regel. Aber wenn andere Menschen dazukommen in die Gemeinde, aus einem anderen Hintergrund, dann gibt es da schon mal Meinungsunterschiede. Wir sind uns in theologischen Fragen nicht immer überall einig. Und dann kann es auch mal zu Streit kommen. Und kommt es ja auch. Ja. Und wenn dann noch Leute dazukommen, die überhaupt keinen Glaubenshintergrund haben, das gibt es ja auch. Auch in Deutschland gibt es das. Die mit Glauben eigentlich nie was zu tun gehabt haben, so, die haben nochmal eine ganz andere Sicht darauf. Die sind meistens viel zurückhaltender, weil sie sagen, sie haben keine Ahnung, aber sie haben trotzdem eine gewisse Meinung davon und haben auch sicherlich das eine oder andere mitgekriegt. Aber da kann es dann zu Auseinandersetzungen, zu Unterschieden kommen. So, und wenn wir mit unterschiedlichen Überzeugungen konfrontiert werden, dann gibt es auch schon mal Streit. Das ist normal. Das ist nichts an und für sich Schlimmes. Im Grunde genommen besteht die Herausforderung darin, was ist denn nur eigentlich die Wahrheit? Gerade wenn es um theologische Fragen geht, da geht es ja nicht darum, wer Recht hat, sondern es geht darum, was ist denn die Wahrheit? Was sagt denn die Bibel dazu? So, wir wünschen uns manchmal, dass in der Bibel eine ganz klare Aussage dann drin steht. So ist es. Das wünschen wir uns. Wünsche ich mir manchmal auch. Aber so einfach ist das nicht. Wir wissen, ganz offensichtlich ist das so, guck dir mal die vielen verschiedenen Kirchen an, ganz offensichtlich ist es doch so, dass man zu unterschiedlichen Überzeugungen kommen kann, wenn man das Gleiche in der Bibel liest. Ja, es gibt nun mal unterschiedliche Auslegungen. Und die Bibel ist kein Gesetzbuch, wo juristisch einwandfrei definiert ist, wie es sein soll. Ich meine, wenn ich Gesetzestexte lese, ich lese in letzter Zeit immer häufig Corona-Verordnungen und da stehen mir die Haare zu Berge, weil ich auch nur die Hälfte verstehe. Aber das ist juristisch korrekt und jeder Richter kann dir genau sagen, was da drin steht und wie man was machen soll. Ja, wir Laien haben da Schwierigkeiten mit, aber so ist es juristisch korrekt. So ist die Bibel aber nicht. Ja, es gibt da drin auch Dinge, die eindeutig sind und wo man nicht diskutieren braucht. Ja, dass Jesus der einzige Erlöser ist und dass wir nur durch Jesus zu Gott kommen, gar keine Frage. Da gibt es auch keine, auch unter christlichen Kirchen, keine unterschiedlichen Meinungen oder Vorstellungen. Aber es gibt manche Dinge, die man so oder so sehen kann, aus welcher Sichtweise das auch immer ist. So, die Bibel ist also nicht dieses Gesetzbuch, sondern die Bibel beschreibt ganz häufig, wie geht Gott mit uns Menschen um. Sie beschreibt Situationen, sie beschreibt auch Gottes Gedanken darüber und auch die menschlichen Haltungen und so weiter. Und daraus können wir Schlüsse ziehen. Das ist ganz häufig das Material, mit dem wir umgehen müssen, um herauszufinden, wie meint Gott eigentlich was. So, und es gibt immer wieder Menschen, die versuchen, eine bestimmte Lehre mit einigen wenigen Stellen zu belegen, die in der Bibel drinstehen. Aber das reicht nicht aus, um wirklich die Wahrheit zu finden. Die Wahrheit finden wir nur, wenn wir auch die ganze Bibel betrachten. Alles, was wir lehren, wo unsere Überzeugung, müssen wir auch an der Gesamtaussage der Schrift prüfen. Und auch mit Stellen, die dem entgegensprechen. Wir müssen wirklich uns auf die Suche machen und den Heiligen Geist fragen, Herr, führ du uns in die Wahrheit. Weil aus eigener Sicht, nur aus eigener Vernunft, werden wir nicht zu der wirklichen Wahrheit finden. Wir brauchen den Heiligen Geist, um wirklich in die Wahrheit hineinzukommen. Und genauso haben die Apostel das auch gemacht, beziehungsweise die Streithähne hier in Antiochia. Wie gingen sie um mit diesem Streit? Und das Erste, was hier auffällt oder was mir aufgefallen ist, die erste vorbildliche Entscheidung, die in der Gemeinde in Antiochien getroffen worden ist, ist, so wir entscheiden, dass wir kriegen das anscheinend nicht selber hin. Wir kriegen keine eigene Lösung. Also suchen wir uns jemanden, auf den wir vertrauen können, die in der Lage sind, diesen Streit zu schlichten. Finde ich einen sehr, sehr vernünftige Entscheidung. Wir kriegen es nicht selber hin, also suchen wir uns jemanden, der uns helfen kann. Und sie schickten die Hauptstreithähne los nach Jerusalem zu den Aposteln und sagt, so helft uns mal, diesen Streit zu schlichten. Und da fällt mir vor allen Dingen eins auf, sie erkennen die Apostel in Jerusalem als geistliche Autorität an. Ihr seid von Gott eingesetzt und wir erwarten von euch eine Antwort. Also kümmert euch darum, dass wir die Wahrheit auch herausfinden. Junge. Und ich komme wieder zu uns. Damals war das relativ klar, ne? Also in Jerusalem hat das Ganze angefangen. Und die Apostel waren direkt von Jesus eingesetzt. Also war ganz klar, wer ist die geistliche Autorität. Aber ich frage mal, wer ist denn das heute? Ich fange gar nicht erst mit dem Papst an. Wir sind Freikirche, wir haben mit dem Papst nichts zu tun. Ja, aber wer ist denn das heute? Ja, bei den Katholiken ist es ganz sicherlich der Papst. Bei den Evangelien, wer ist es denn da? Der Kirchentag? Die Bischofskonferenz? Wer ist es bei uns? Unser Bund? Unser Präsidium? Tja, die Frage. Gibt es überhaupt diese Instanz für uns heute? Oder ist jeder persönlich gefragt, zur richtigen Erkenntnis zu kommen? Mir ist aufgefallen, an dieser Stelle, als ich darüber nachgedacht habe, mir ist aufgefallen, dass heute die Leitung von Kirchen, also die Kirchenleitungen, und ich meine damit wirklich alle, auch die Freikirchen, die Leitung von Kirchen zunehmend gering geschätzt und als verantwortliche Instanz nicht mehr wertgeschätzt wird. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass es so viele unterschiedliche Kirchen gibt und so viele unterschiedliche Theologien. Dass man sagt, wem kann man denn noch eigentlich glauben? Wer sagt denn die Wahrheit? Der eine sagt das und der andere sagt das. Was soll ich glauben? Sind wir denn doch auf uns alleine gestellt? Müsste jeder selber herausfinden, was die Wahrheit ist? Sind wir selber für unseren Glauben verantwortlich? Ja, wir sind für unseren Glauben selber verantwortlich. Das schon mal vorweg. Das glaube ich schon. Ich glaube, dass wir selber in der Verantwortung sind, weil das, was wir glauben, macht letztendlich die Beziehung zu Jesus aus. So, also wir sind in der Verantwortung, aber andererseits dürfen wir auch den von Gott eingesetzten Leitungen trauen und sie wertschätzen. Nicht einfach so an die Seite tun und sagen, das ist mir doch egal, was die da oben sagen. Ich habe meinen Glauben. Ich glaube, dass wir uns Autoritäten unterordnen dürfen und sollten. Ich glaube nicht, dass jeder sich seine Theologie zusammenzimmern darf, wie er will. Das wäre nämlich die Konsequenz. Wenn jeder nur das glauben will, was ihm am liebsten ist, und er wird immer da irgendwo eine Begründung in der Bibel dafür finden, das heißt aber, dann leben wir nach ganz, ganz unterschiedlichen Wahrheiten und werden immer mehr Streit untereinander haben. Weil das ist ja kein, also unser Glaube ist ja kein Glaube, den nur wir in unserem kleinen privaten Raum leben, sondern wir leben miteinander. Wenn wir taufen, dann machen wir das gemeinsam. Das ist keine Sache für einen Einzelnen, sondern wir müssen uns gemeinsam eins sein, ist das richtig oder nicht, wie wir das machen. Und viele andere Dinge auch. So. Ich glaube, die Deutungshoheit über das Wort Gottes steht alleine Gott zu. Und nicht Menschen. Die Deutungshoheit, also was ist die Wahrheit, das kann uns nur Gott sagen. Keiner kann von sich behaupten, ich habe die Wahrheit ergriffen, vollständig. Und ich glaube, wenn wir da diese Haltung erstmal haben, so wir brauchen die Wahrheit, wir brauchen Offenbarung über die Wahrheit von Gott, dann ist das eine demütige Haltung Gott gegenüber und die steht uns gut zu Gesicht. Und dann gehen wir auch miteinander ganz anders um. Dann sage ich nicht in einem Streit von wegen, ich weiß es aber besser. Nein, ich weiß immer, Gott weiß es besser. Ich habe nur ein Stück weit Erkenntnis und ich brauche den Heiligen Geist, damit er mich in alle Wahrheit hineinführt. So, und ich glaube auch, dass Gott zu allen Zeiten Menschen berufen hat und eingesetzt hat, um das Wort Gottes zu predigen, um ihnen Erkenntnis zu geben und Menschen in die Wahrheit hineinzuführen. Und ich glaube, dass wir solche Menschen erkennen können durch den Geist Gottes und auch wertschätzen sollten. Gott hat Autoritäten gesetzt. Und in diesem Fall waren es die Apostel. Und ich sag's mal in Bezug auf, was ist es für uns? Zumindest das Mindestmaß ist, dass wir unsere eigene Kirchenleitung wertschätzen sollten und anerkennen sollten, was sie uns mitgeben. Und im Buffet ist es wirklich so, dass die meisten Dinge, die weitergegeben werden, nicht so, das müsst ihr glauben, sondern das sind in der Regel Ausarbeitungen und Stellungnahmen von unserem Präsidium. Das heißt, die legen uns nicht fest. Sie geben uns immer den Raum, das nochmal zu hinterfragen und unsere eigene Meinung zu finden. Und das schätze ich am BFP sehr. Weil auch das ist eine demütige Haltung. Sie sagen nicht so, wir haben es ergriffen und wir machen das so. Nein, sie sagen so, das ist unsere Erkenntnis und wir geben sie euch mit, damit ihr eine Leitung habt, damit ihr zur Wahrheit hinfindet. Dürfen wir denn noch kritisch sein? Dürfen wir denn Dinge hinterfragen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es gibt nicht, auch der Heilige Geist macht das nicht so, von wegen basta. So ist es, das sage ich dir und basta. Macht er nicht. Sondern wir dürfen hinterfragen, das ist sogar gesund. Wir dürfen unseren eigenen Glauben oder unsere eigene Überzeugung in Frage stellen, hinterfragen, ist das wirklich wahr? Und das fordert uns heraus, uns mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen und zu forschen. Und auch uns mit denen auseinanderzusetzen, die was anderes glauben. Das ist nichts Falsches. Und da kann auch da durchaus mal Streit entstehen. Und Streit ist nicht an und für sich was Falsches. Dieser Streit, der hilft uns, uns damit auseinanderzusetzen, auch mit anderen Sichtweisen auseinanderzusetzen, um weiterzukommen, um unseren Blickwinkel zu erweitern. So, wichtig ist dabei, wir bleiben bei der Bibel. Und wir halten uns daran, dass die Bibel uns die Wahrheit sagt. Und wir halten uns auch an die allgemein anerkannten Auslegungsregeln. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt ja Leute, die sagen, so wie es in der Bibel steht, kann es nicht gewesen sein. Es gibt so eine Theologie. Aber tut mir leid, mit der Theologie, da komme ich nicht klar. Das Wort Gottes ist uns gegeben von Gott und ich bin davon überzeugt, dass Gott das wirklich den Menschen, die es geschrieben haben, eingegeben hat. Also vertraue ich diesem Wort. Und trotzdem, natürlich, durch Übersetzungen, ja, durch eine veränderte Umwelt und Zeit und Tradition und so weiter, muss ich trotzdem gucken, wann ist was für was geschrieben und wie kann ich das verstehen. Und wie gesagt, es steht nicht immer ausdrücklich drin. Über Rauchen zum Beispiel steht überhaupt nichts drin. Und wir haben trotzdem unsere Meinung dazu. Aber nicht, weil da drin steht, du darfst nicht rauchen, oder? Zeig mir eine Bibelstelle, wo das steht. Gut. Wie gehen wir jetzt mit Streit um? Wie gehen die Apostel mit Streit um? Und das ist das Zweite, was wir aus dieser Geschichte lernen können. Die Streitkultur. Apostelgeschichte 15. Und ich lese mal Verse 6 und 7a, weil ich gehe jetzt auf diesen Kern der Sache, auf diesen Streitpunkt selber, gehe ich gar nicht so ein. Den dürft ihr gerne nachlesen, der steht da auch drin, dürft ihr euch gerne nochmal mit beschäftigen. Aber das ist mir gar nicht so wichtig, sondern viel wichtiger ist mir, wie gehen wir da mit Streit um? Wie gehen die mit Streit um? Was können wir daraus lernen? So, als also Barnabas und Paulus in Jerusalem angekommen sind, dann kommt das. Daraufhin setzten sich die Apostel und Ältesten zusammen, um diese Frage zu beraten. Und nach einer langen Diskussion stand Petrus auf und sagte, und alles Folgende lasse ich jetzt mal weg. Das dürft ihr gerne nachlesen, das ist ja auch nicht unwichtig, aber ich möchte auf diesen einen Punkt. Sie haben lange diskutiert. So wie Duponts immer. Duponts lieben das Diskutieren. Wenn meine Söhne zu Hause sind, dann diskutieren sie immer mit Papa. Und alle Frauen, die sagen, oh, diese Duponts. Ja, ist so. Nein, deswegen finde ich diskutieren nicht gut. Natürlich finde ich das gut, sonst würde ich es ja nicht machen. Aber nein, sie haben lange diskutiert. Sie haben sich auseinandergesetzt. Sie haben ihre Standpunkte vertreten. Und ich bin sicher, da sind heftige Wortgefechte rausgekommen. Und ich bin sicher, das ist auch laut geworden. Paulus war keiner, der leise geblieben ist, sondern der hat seine Meinung gesagt, und zwar ziemlich durchdringend. Aber offensichtlich sind sie nicht aufeinander losgegangen. Sie sind sachlich geblieben. Es ging um die Sache. Es ging darum, die Wahrheit herauszufinden. Also haben sie lange diskutiert, lange ihre unterschiedlichen Sichtweisen dargelegt und dem anderen geholfen, ihre Sicht zu verstehen. So, das ist eine gute Sache. Es ging nicht um Personen. Es ging nicht darum, hat Barnabas und Paulus recht oder hat Petrus oder wer auch immer von den Aposteln recht. Es ging nicht um die Person, es ging um die Sache. Was ist die Wahrheit? Und das ist eine Grundregel bei der Streitkultur. Und es fällt uns sehr leicht, von dieser Regel abzuweichen, weil unsere Emotionen hochkochen. Du bist aber, du sagst immer. Und du lässt mich nie zu Wort kommen. Versteht ihr? Das geht gegen die Person. Das geht nicht mehr um die Sache. Und dann geht ein Streit in die falsche Richtung. Natürlich kann Streit zu negativ ausgehen und auch zu negativen Dingen führen. Deswegen ist es wichtig, uns an die Streitkultur zu halten. Wenn wir streiten, dann überlegen wir, warum streiten wir eigentlich? Und dann bleiben wir bei der Sache und versuchen, die Sache zu lösen. Aber nicht uns gegenseitig anzumachen. So, beraten, argumentieren, diskutieren, all das erweitert unseren Blickwinkel. Jedenfalls, wenn wir den Blickwinkel des anderen wertschätzen. Wenn wir uns ihn wenigstens angucken, wenn wir uns wenigstens mit den Gedanken des anderen beschäftigen, wir müssen die ja nicht gut finden, aber wir sollten sie uns zumindest mal durch den Kopf gehen lassen. Hat er vielleicht in mancher Hinsicht doch recht? Und wie passt das mit dem zusammen, wovon ich überzeugt bin? Versteht ihr? Darum geht es. Das erweitert unser Blickwinkel. Wenn wir sagen, nein, ich habe recht und ich lasse gar keine andere Meinung zu, dann brauchst du auch nicht diskutieren. Dann geht es dir nämlich nur darum, recht zu haben, aber nicht um die Wahrheit zu finden. Und hier ging es darum, die Wahrheit zu finden. Was wir hier beobachten, dieser Streit, ist die Weiterentwicklung von Theologie. Oder meinen wir, weil die Bibel jetzt vollständig geschrieben ist, dass alle Theologie schon fertig ist? Was ist mit dem Umgang mit Computern? Wie sollen wir uns in der Corona-Krise richtig verhalten? Dürfen wir Autos fahren? Sagt die Bibel da direkt was zu? All das gab es zu der Zeit nicht. Stehen wir jetzt da und sagen so, wir machen das so wie die Amish People, wir bleiben in der Kultur, wie sie damals war und leben nur noch so mit Pferdefuhrwerken und Eselskarren und ohne Strom und ohne Telefon, natürlich auch ohne Computer und Autos. Und dann können wir genau das leben, so wie es damals war. Oder finden wir Antworten in der Bibel, wie wir damit umgehen können? Aufgrund dessen, wie Gott mit solchen Dingen umgeht. Wie sollen wir das annehmen? Sollen wir das nicht annehmen? Und da gibt es ganz sicherlich unterschiedliche Sichtweisen. Aber das ist, und ich glaube, die Bibel gibt uns Antworten auf jede Frage, die wir auch heute haben. Aber wir müssen uns auf die Suche machen und den Heiligen Geist fragen, führ uns in die Wahrheit. Zeig mir, wo du mir helfen kannst, Werte zu entdecken, wie ich damit umgehen kann. Was ist Gott wichtig? Was ist sein Wille? Und das ist genau das, was sie hier machen. Vorher gab es diese Situation nicht. Es waren keine Heiden zu Christen geworden. Das war einmalig. Vorher, wenn ein Heide zu den Juden kommen wollte, dann wurde der beschnitten, ganz einfach. Dann gehörte der zu den Juden, fertig. Aber hier ist es was ganz anderes. Diese Situation, dass mengenweise Heiden zu Christus kommen, das war neu. Also mussten sie sich damit auseinandersetzen und die Schrift studieren. Und wie gehen wir jetzt damit um? Wie geht Gott damit um? Also sie haben auch Erlebnisse, die sie gemacht haben. Petrus ihr kennt die Geschichte von Cornelius, dem Hauptmann, ein Heide, ein römischer Hauptmann. Und der ist zum Glauben gekommen, weil Petrus gepredigt hat. Und der ist mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Und dann hat Petrus ihn getauft. Und das war für ihn ein Schlüsselerlebnis, dass er sagte, so, wenn Gott so mit denen umgeht und sie annimmt, auch wenn sie nicht beschnitten sind, wieso müssen wir sie dann beschneiden? Wenn er sie errettet, bevor sie beschnitten sind, also kann das Beschneiden nicht irgendwie wirklich eine Notwendigkeit sein. So, also aus Erlebnissen, wie geht Gott damit um, haben sie Schlüsse gezogen und sind zu einem Ergebnis gekommen letztendlich. So, wenn wir nur diskutieren auf menschlicher Ebene mit unserem Verstand, was wir begriffen haben, dann wird was Menschliches dabei rauskommen. Erinnert euch an den letzten Sonntag, was ich dazu gesagt habe? Nee, Silke kann das nicht, die war nicht da. Richtig, genau. Einer der Ratsmitglieder hat gesagt, so wenn das, was wir hier erleben, von Menschen kommt, dann wird es enden. Dann wird es vergehen. Dann wird es keinen Bestand haben. Aber wenn es von Gott kommt, dann können wir es nicht aufhalten. So, und ich habe gesagt, wir können den Schluss daraus ziehen. Wenn wir menschlich unterwegs sind, wenn wir nur vom Verstand her denken und nicht den Heiligen Geist als Leitung haben und als Führung haben, dann wird etwas Menschliches dabei rauskommen und Menschliches hat keinen Bestand. Also brauchen wir den Heiligen Geist, um zu einer guten und weisen Entscheidung zu kommen. Und auch in diesem Fall, wenn sie nur menschlich überlegt hätten, so, ne, was ist denn gut und was ist nicht gut, können wir denen das überhaupt, können wir das zumuten? Also rein menschlich gedacht, da wäre nichts Gutes dabei rausgekommen. Aber sie haben den Heiligen Geist mit dazu genommen. Sie haben sich vom Heiligen Geist leiten lassen. So, was ist nun bei der Diskussion in Jerusalem herausgekommen? Jetzt kommen wir zu der Lösung. Also die Streitkultur war schon klar. So, jetzt kommen wir zu der Lösung. Zwei Männer stehen zum Schluss auf und geben eine Erklärung ab. Petrus und Jakobus, zwei von Gott gesetzte Männer, Leiter innerhalb der Gemeinde. Und hier steht nicht ausdrücklich, und wenn ihr das lest, könnt ihr ja nochmal nachlesen, hier steht nicht ausdrücklich, dass sie vom Heiligen Geist geleitet und inspiriert waren mit dem, was sie da gesagt haben. So heißt das jetzt, und wenn man sich das Ganze so anguckt, auch das, was sie gesagt haben, heißt das jetzt, so der Heilige Geist war gar nicht dabei, das war jetzt nur ein menschliches Austauschen von den beiden, weil das sieht ja irgendwie nicht danach aus. Die haben diskutiert miteinander. Wo ist da irgendwie göttliches Eingreifen? Und ich sage euch eins, der Heilige Geist wirkt nicht immer so spektakulär wie zu Pfingsten. Mit Feuerzungen und mit Brausen und Wind und ja und dann alle in neuen Sprachen reden. Nein, der Heilige Geist wirkt auch sanft und kaum spürbar, übernatürlich, natürlich. Natürlich wirkt er übernatürlich, weil er ist Gott. Und er wirkt übernatürlich, wenn er uns seine Gedanken gibt. Das sind übernatürliche Gedanken. Aber sie kommen so sanft und so natürlich, dass es für uns nicht der Geistesblitz ist, sondern sie kommen in unsere Gedanken und so leitet er uns. Und ich bin sicher, er war in dieser Diskussion genau so am Wirken. Er hat sie fähig gemacht, aufeinander zu hören. Er hat sie fähig gemacht, das Ganze zusammenzubringen und hat ihnen gezeigt, was Gutes dabei rauskommen soll. Natürlich, übernatürlich. Er hat nicht mittendrin aufgestanden und hat gesagt, so, ich bin der Heilige Geist. Jetzt müsst ihr das so machen. Basta! Ja, so wünschen wir uns das manchmal, ne? So das Wort von oben mit Autorität. Ja, und wer soll das aussprechen? Das wird einer von den Menschen aussprechen müssen. Ist er dann derjenige, der Tolle, der, und erkennen wir den auch als Autorität dann an? Nein. Er hat es eben halt auf eine andere Art und Weise gemacht. Dieses wirklich übernatürlich-natürliche. Und er arbeitet mit uns zusammen. Und das wird an dieser Stelle deutlich. Er macht es nicht eben von oben herab, so geht's lang. Nein, er arbeitet mit uns zusammen. Er arbeitet in uns. Und das möchte ich mit dieser ganzen Predigtserie deutlich machen. Der Heilige Geist ist dabei, mit uns zusammenzuarbeiten, in uns zu arbeiten, uns zu helfen, gut miteinander umzugehen und auch gut miteinander zu streiten. Und wenn wir uns dem Heiligen Geist öffnen, dann tut er das gerne. Wir können das auch abwehren, wir können auch sagen, nein, davon will ich nichts hören, aber dann wird auch nichts Gutes dabei rauskommen. Aber wenn wir uns dem Heiligen Geist gegenüber öffnen, dann wird auch was Gutes dabei herauskommen. So, und ich habe eben gesagt, so das sah so unspektakulär aus, was sie gemacht haben, aber in der Abschlusserklärung, das, was letztendlich als Dokument dabei herauskommt, da sprechen die Apostel ganz eindeutig davon, dass der Heilige Geist sie geleitet hat. Weil sie sich dessen bewusst waren, weil sie sich klar darüber waren, sie selbst hätten sich darauf nicht einigen können, sondern sie haben die Führung und den Einfluss des Heiligen Geistes gespürt und gemerkt. Apostelgeschichte 15, Vers 28. Und es erschien, so, das ist das, was sie jetzt schreiben. Es erschien dem Heiligen Geist nämlich gut. Nicht es erschien Petrus und Jakobus und all den anderen gut. Es erschien dem Heiligen Geist gut. Und er führte uns auch zu dieser Überzeugung, euch keine größeren Lasten aufzulegen als die folgenden unerlässlichen Dinge. Und jetzt geht es wieder um die praktische Lösung dieser Frage. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Mir geht es eigentlich darum, sie sind sich eins geworden durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wirkt Frieden und Einheit in dieser Streitfrage. Das ist doch gut, wenn Streit mit Frieden ausgeht, oder? Mit Einigkeit. Und die Lösung, die sie gefunden haben, die wurde von allen akzeptiert. Da konnte jeder mit leben. Das war nicht menschlich, die gilt übrigens heute noch. Das ist eine festgelegte Theologie. Die ist damals entstanden aus der Not heraus, weil es keine Festlegung vorher gab. Und da ist sie entwickelt worden. Bittere Wurzeln, weil der Streit nicht ausgetragen worden ist und nicht geklärt worden ist, entstehen bittere Wurzeln in uns und tiefe Gräben. Besser ist es, zusammenzukommen und sich zu zoffen mal, auch wenn es laut wird, aber dann ist wie ein reinigendes Gewitter. Ja, das kracht mal und regnet mal ordentlich, aber dann ist der Dreck weggewaschen von den letzten Tagen. Ja, und Gewitter reinigt auch. Also bitte, aber Streitkultur beachten. Auch wenn es emotional wird, dem anderen zuhören und das, was er sagt, wertschätzen. Sonst geht ein Streit nicht gut aus. Bei der Sache bleiben und nicht persönlich werden. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nicht du hast und du bist und du hast schon immer, sondern bei der Sache bleiben. Und wenn man zu einer Einigung kommt, und auch das können wir aus dieser Geschichte lernen, dann dürfen wir einen Streitschlichter um Hilfe bitten. Den beide Seiten akzeptieren. Sonst gibt es einen neuen Streit. Also beide müssen sich einig sein, der darf sein oder die darf sein. Lade den Heiligen Geist ein, bei einer Auseinandersetzung übernatürlich zu wirken, damit eine gute Lösung gefunden werden kann. Bei der Suche nach Wahrheit, bitte den Heiligen Geist um Führung, denn nur die Wahrheit macht dich frei. Und lass den Heiligen Geist in dir wirken. Er wird Einheit und Frieden wirken. Nichts anderes. Einheit und Frieden. Und das fällt uns, menschlich gesehen, oft schwer. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Lass uns mit dem Heiligen Geist unterwegs sein. Amen.